Ja, einen guten Morgen euch allen, Gottes Segen. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein und ich habe mich ja ganz zu Hause gefühlt, ne? Ich habe mich ganz zu Hause gefühlt, schon im Lobpreis, als ich unseren Bruder hier vorne gesehen habe, habe gedacht, das ist Afrika. Er konnte nicht stillstehen, ne? Von einer Ecke zur anderen, hat versucht, uns mitzunehmen in den Lobpreis, in die Gegenwart Gottes. Ich habe mich ganz zu Hause gefühlt. Das ist schön. Ist auch so schön, viele afrikanische Geschwister hier zu sehen. Da freue ich mich wirklich drüber. Und wie ich ja wahrscheinlich angekündigt wurde, wir sind in Mosambik. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, wo Mosambik liegt. Jeder weiß, wo Madagaskar ist, ja? Die große Insel, direkt gegenüber. Ne? Wir sehen Madagaskar nicht, aber wir sind direkt gegenüber dort in Mosambik. Ja, kurz zu uns. Ich bin der Thomas Halstenberg, ich bin verheiratet mit der Ruth. Meine Frau ist leider heute Morgen nicht da, ich soll aber herzliche Grüße an euch weitergeben. Wir haben zwei Kinder, die Annika, 11 Jahre, und der Benjamin, 14 Jahre, sind jetzt auch zusammen mit der Mutter dort. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn Missionare in Heimataufenthalt kommen, klar ist es immer schön, die Gemeinden mit der ganzen Familie zu besuchen, aber jeder, der Familie hat, weiß auch, wie schwierig das oft ist, ne? Wenn man dann mehrere Wochen unterwegs ist, von einem Haus zum anderen, woanders schläft und diese ganzen Sachen. Und deswegen hat meine Frau gebeten, doch heute einmal zu Hause bleiben zu dürfen. Das heißt, sie ist jetzt in unserer Heimatgemeinde, dort in der Nähe von Minden, Bad Oeynhausen, wo eben wir auch Mitglieder sind. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Und immer wenn Missionare ja zurückkommen auf Heimataufenthalt, dann merken sie ja, es ist alles anders, ne? Wir leben in Mosambik. Leben in der mosambikanischen Kultur, kommen zurück nach Deutschland, sehen den Mediamarkt, den Saturn, alles ist anders, ne? Von unseren kleinen Geschäften dort in der Stadt Chimoio. Wir kommen auf die Straße und merken, hier wird rechts gefahren, nicht links gefahren. Wir merken, wenn wir in die Gemeinden kommen, es ist anders, ne? Der Lobpreis ist anders. Und dann werden wir immer wieder gefragt, ja, Thomas und Ruth und Kinder, wo seid ihr eigentlich zu Hause? Und jeder, der unseren Lebensweg kennt, der weiß, die ersten 6 Jahre einer Mission waren wir in Brasilien, dann die letzten 4,5 Jahre in Mosambik, beides portugiesischsprachig, von daher kamen wir in Mosambik gleich zurecht. Da werden wir gefragt, ja, wo seid ihr denn eigentlich zu Hause? Wir für uns definieren das immer so. Unser Zuhause ist da, wo wir wohnen, wo wir leben. Dort, wo Gott uns hingestellt hat. Das ist Mosambik. Aber unsere Heimat, die bleibt hier in Deutschland. Wir sind nun mal deutsch, ne? Da können wir ändern, was wir wollen. Nicht nur, dass wir einen deutschen Pass haben, wir sind auch deutsch. Ja, und wenn man diese Frage jetzt meinem 14-jährigen Sohn stellt, der 6 Jahre, er ist 3,5 Jahre gewesen, als wir nach Mosambik gingen, dann 6 Jahre dort aufgewachsen, jeder, der Kinder hat, weiß, die prägenden Jahre in Brasilien, dann jetzt 4,5 Jahre in Afrika, was würde der wohl sagen? Wo ist sein Zuhause? Brasilien. Wenn man die Annika fragt, mit 11 Jahren, sie ist mit 9 Monaten nach Brasilien und dann später nach Afrika, wie würde sie sagen, ich weiß nicht so richtig, aber ich glaube, es ist mehr Afrika. Was machen wir jetzt? Das ist der Preis einer Missionarsfamilie, ne? Aber ich weiß, dass meine Kinder irgendwann prädestiniert sind, um selbst in die Mission zu gehen. Und sie können besser Missionsarbeit tun als wir, weil sie sich viel besser in andere Kulturen hineindenken können. Mosambik. Nun sind wir in Mosambik. Wir stehen dort einem Werk vor. Missionszentrum mit Schwerpunkt christlicher Schule. Christliche Schule heißt Vorschule bis zur 7. Klasse. Und Gott hat uns dieses Jahr 240 Kinder gegeben, die wir normal unterrichten dürfen, die wir aber auch mit Jesus und dem Evangelium bekannt machen dürfen. Nebenbei haben wir noch eine kleine Waisenarbeit, wo Waisen, AIDS-Waisen betreut werden. Und wir helfen in den Gemeinden mit Seminaren und Predigtdiensten dort. Aber unser Schwerpunkt ist diese christliche Schule mit 240 Kindern. Und Gott ist ja so gut. Vor 5 Jahren kam dann unser Nachbar von unserem Zentrum. Nachbar heißt, also hat eine große Versender, ist ein reicher Moslem. Mosambik ist zu 24% muslimisch. Kam zu uns auf die Schule und sagte, er möchte gerne seinen Enkel bei uns einschulen. Wir haben gesagt, ja, Sie wissen ja, ne? Sie sind Moslem, wir sind Christen. Das mit Jesus, das sehen wir ja anders. Ne? Ich freue mich, dass heute so oft der Name Jesus erwähnt wurde. Ne? Mit Jesus, das sehen wir anders. Ne? Das wissen Sie. Ja, das ist egal. Mein Enkel, der kam auf der anderen Schule nicht zurecht. Einmal hat er nichts gelernt, dann hat er den Lehrern nicht gehorcht und sein ganzes Verhalten war alles andere als gut. Aber wir haben von dem Ruf eurer Schule gehört und möchten, dass unser Enkel dort auf die Schule eingeschult wird. Gut, ganzer Papierkrieg, sie mussten ihm unterschreiben und diese ganzen Sachen. So kam der Junge bei uns auf die Schule. Damals kam er in die dritte Klasse. Und Gott ist ja so gut, ne? Gott ist gut? Wisst ihr, was Gott ist gut auf Portugiesisch heißt? Deus é bom. Wollen wir mal zusammen sprechen? Deus é bom. Und wisst ihr auch, was Gott ist gut auf unserem afrikanischen Dialekt heißt? Mwariu Wakanaka. Wollen wir mal nachsprechen? Ganz langsam. Mwariu Wakanaka. Ja, nochmal, ne? Mwariu Wakanaka. Ich merke schon, ihr könnt uns besuchen kommen in Mosambik, ne? Gott ist gut. Dieser Junge hat sich im ersten Jahr um 180 Grad gewendet. Ein Wunder war geschehen, sagte der Opa und die Lehrer. Er fing mit einmal an, die Lehrer zu grüßen. Ne? Guten Tag, sagte er. Die Noten wurden besser und selbst das Verhalten in der Familie hat sich geändert. Ne? Gott ist gut. Ne? Und damals fing der Opa, Moslem, ne? Er war sogar mal Bundestagsabgeordneter in Maputo gewesen, für eine Legislaturperiode dort, fing der Opa an, in der Moschee Werbung zu machen für unsere Schule. Immer wieder kamen Eltern hin, ja, der Senior so und so, der hat gesagt das. Und dank sei Gott, dieses Jahr von den 240 Kindern sind 20 Kinder mit muslimischem Hintergrund. Und dort sehen wir auch eine klare Linie Gottes drinne, über die Eltern oder über die Kinder, die Eltern zu erreichen. Wir sehen in die Kinderherzen und jeder, der mit Kindern arbeitet, der Kinderstunde macht und die Sache weiß, es ist ein Aussäen, ne? Es ist ein Säen in die Herzen hinein. Was später dabei herauskommt, das wissen wir nicht. Aber wir haben die Hoffnung, dass Gott die Saat, die wir einmal säen, auch aufgehen lässt. Das ist ein Schwerpunkt, diese christliche Schule. Der andere Schwerpunkt, den wir haben, ist der Lehrdienst, Predigtdienst in den Gemeinden, wo ich eben so von Lobpreis gesprochen habe. Ne? Das ist auch in Afrika ganz anders, ne? Ich denke da noch an eine Gemeinde im Busch, ich denke so 20 Mitglieder, Hütte, ihr seht sie nachher im Film. Als ich da mit dem Auto vorfuhr, so ein Fahrrad stand da noch vor der Tür, ich stieg aus und alle 20 Leute waren am Singen, am Tanzen. Die afrikanischen Gemeinden brauchen viel mehr Platz hier vorne, ne? Als die Deutschen. Ne? Am Tanzen und als ich dann reinkam, da habe ich dann das Instrument gesehen. Ne? Ihr seid da gesegnet mit Instrumenten. Dort war es ein umgedrehter Plastikkanister, eingerissen, nicht mehr zu gebrauchen, um Wasser zu transportieren. Und dort hat ein 11-jähriger Junge drauf getrommelt und die ganze Gemeinde hat gesungen und die ganze Gemeinde hat getanzt. Der Pastor vorweg. Da werden wir ja immer gefragt, ne? Als Europäer, als Deutsche. Ne? Sag mal, Thomas, tanzt ihr eigentlich auch dort? Was meint ihr? Wir versuchen es, ne? Natürlich tanzen wir, ne? So gut es unsere steife Deutschheit zulässt. Ne? Natürlich versuchen wir, ein Stück der Kultur dort zu werden und dort auch den Geschwistern zu dienen, nicht nur im Wort, sondern auch versuchen, einer von zu werden, obwohl das uns manchmal doch schwerfällt. Ne? Ist ja nicht immer so einfach. Ne? Und alle, die auch hier in Deutschland fremd sind, wissen das mit den verschiedenen Kulturen gut, ne? Wie das ist. Ne? Aber auch ihr als Afrikaner hier in der Gemeinde, auch ihr habt einen Auftrag. Das, worin die Afrikaner stark sind, auch den deutschen Gemeinden zu dienen. Das ist eine gute Sache. Da freue ich mich, ne? Auch darüber. So denke ich, dass wir jetzt alle schnell einsteigen ins Flugzeug, ganz schnell nach Mosambik fliegen, aussteigen und einmal unsere Arbeit dort besehen, das Zentrum, auch die Gemeinde. Und wir arbeiten dort an der Bibelschularbeit mit, das darf ich auch nicht vergessen. So möchte ich bitten, den Film einmal abzuspielen. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie der Ball aus der Stromleitung wieder rausgekommen ist. Das ist gar nicht so schwierig. Mein erster Beruf ist Elektriker gewesen. Und ihr habt gesehen, dass wir so einen Elektrokurs dort angefangen haben. Keine Frage, woher der kommt, ne? Um so den Kindern dort auch etwas beizubringen. Ja, da hat man die Kinder vom Elektrokurs zusammengeholt und da hat man ihnen gezeigt, wenn das passiert, muss man erstmal die Leitung stromlos schalten. Wir haben unseren eigenen Transformator, also haben wir den Transformator abgeschaltet, ne? Dann haben wir einen Bambus, langen Bambus, abgehauen mit dem Buschmesser und dann haben wir den Ball rausgeklopft, ne? Bis heute weiß ich nicht, wer den Ball da oben reingeschossen hat. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht wird es mal Fußballspieler von Mosambik werden, es könnte sein. Also war jedenfalls ein guter Schuss gewesen. Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen in unsere Arbeit, dort auch in der Schule. Und ihr habt gehört, dass wir also reiche Kinder auf unserer Schule haben, wie auch arme Kinder. Und 40% unserer Kinder kommen aus Familien, die arm sind, die bedürftig sind. Und wir geben ihnen durch die Patenschaften von Deutschland her die Möglichkeit, auf unserer Schule zu studieren. Und dann haben wir noch die reichen Kinder. Und wir werden oft gefragt, ja sag mal, Thomas, wie kann das sein? Ihr macht Missionsarbeit in Mosambik und helft dann noch dem Mittelstand und der Oberschicht. Wie kann das denn sein? Da stellt sich immer wieder die Frage für die Zukunft des Landes Mosambik. Welche Kinder werden, wenn sie groß sind, das Land Mosambik regieren? Ich könnte jetzt meine afrikanischen Geschwister fragen, ne? Und es ist klar, in Afrika, das sind die Kinder, wenn sie groß sind, die aus der Mittelschicht oder aus der Oberschicht kommen, weil nur diese Kinder überhaupt die Möglichkeit haben, eine höhere Schulbildung zu besuchen. Es werden vielleicht 1-2%, die sich hocharbeiten aus den ärmeren Schichten. Aber gerade diese Kinder werden zukünftig Mosambik prägen. Und wir haben die Vision und die Hoffnung, wenn wir diese Kinder mit dem Evangelium erreichen, dass wir in Zukunft in unserer Stadt Chimoyo einen christlichen Bürgermeister haben, der durch unsere Schule gegangen ist. Oder dass vielleicht auch Bundestagsabgeordnete nach Maputo gehen, die durch unsere Schule gegangen sind. Das kommt nicht von ungefähr. Wir haben einmal ein Interview über Nelson Mandela, mit Nelson Mandela im Fokus gelesen. Nelson Mandela, denke ich, ist ein Begriff, kennen alle. Und dort in diesem Interview wurde er gefragt, Herr Mandela, wie kommt es, dass Sie, wo Sie aufgewachsen sind in einer Zeit, wo gerade die Afrikaner nicht die Möglichkeit hatten, eine gute Schulausbildung zu besuchen, wie kommt es, dass gerade Sie eine gute Schulausbildung haben? Da sagte er, ich bin einer der wenigen gewesen, die auf einer christlichen Missionsschule sein konnten. Was ist aus dem Mann geworden? Was hat der Mann vollbracht? Ne? Wohl gesagt, wir säen und wir hoffen, dass Gott sein Werk auch in Zukunft dort tut. Ja, und was die Gemeinden angeht, auch dort helfen wir mit, ihr habt das gesehen, weil der Gedanke kommt ja auch immer, was ist, wenn Kinder sich auf unserer Schule für Jesus entscheiden, wo gehen sie dann hin? Das heißt, wenn sie älter sind, wo bekommen sie ihr geistliches Zuhause? Und von der Bibel her, und wie wir in Deutschland wissen, das sind die Gemeinden. Deswegen wollen wir auch dort nach unseren Kräften mithelfen, um dort stabile Gemeinden zu bauen, wie auch die Pastoren und Mitarbeiter versuchen, mit auszubilden, mit dem, was Gott uns dort gegeben hat. Soweit zu unserer Arbeit. Fragen stehe ich nachher gerne Genau. Jetzt möchte ich auch gerne ein Wort Gottes vorlesen und ein paar Gedanken in unsere Mitte legen. Weil heute soll es auch ein wenig um Mission gehen. Wir haben zwar Pfingsten, ne? Das habe ich erst gestern gemerkt, dass wir morgen Pfingsten haben. Weil in Afrika ist Pfingsten gar nicht so wichtig. Jedenfalls bei uns in Mosambik nicht. Aber ist jetzt keine typische Pfingstpredigt, die ich habe. Aber es soll auch um jemanden gehen, den Jesus ausgesandt hat. Und zwar denjenigen, den Jesus zuerst ausgesandt hat. Wenn wir an Aussendung denken, denken wir immer an die Jünger, denken wir an die Apostel. Die wurden zu zweit ausgesandt, um das Evangelium zu verkündigen. Aber es gab noch jemanden, der vorher ausgesandt wurde, bevor die Jünger ausgesandt wurden. Dort hat Jesus gesagt, du sollst das verkündigen, was Gott Großes in deinem Leben getan hat und das sollst du den Deinen, also deiner Familie und deinem Umkreis, das sollst du dort erzählen. Wenn man sich anschaut, wo dieser Mann gewohnt hat, dann würde man denken, das geht doch gar nicht. Wie kann Jesus gerade so einen aussenden? Der Wohnort, der war ein Friedhof gewesen. Wenn man die Art von Mensch heute beschreiben würde, da würde man sagen, das ist ein Verrückter gewesen. Wenn man den Charakter beschreiben würde, dann würde man sagen, cholerisch nicht zu bändigen. Und die Ursache war gewesen, dass er besessen war, dass Dämonen in ihm waren. Wollen wir die Geschichte einmal lesen? Wir lesen sie in Markus Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Markus Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Da lesen wir. Und Jesus und die Jünger kamen ans andere Ufer des Meeres in die Landschaft der Gadarener. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm alsbald aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und niemand konnte ihn binden, auch nicht mit Ketten. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben, und niemand vermochte ihn zu bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Gräbern und auf den Bergen, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht peinigst. Denn er sprach zu ihm: Fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er antwortete und sprach: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Lande zu verweisen. Es waren aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide, und die Dämonen baten ihn und sprachen: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und alsbald erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in das Meer, ihrer waren etwa 2000, und sie ertranken im Meer. Die Hirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Lande. Und sie gingen hinaus zu sehen, was da geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und das mit den Schweinen. Da fingen sie an, ihn zu bitten, er möge aus ihren Grenzen weichen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der besessen Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Gehe in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, wie großes Jesus der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, wie großes Jesus an ihm getan habe, und jedermann verwunderte sich. Was für eine Geschichte, was für ein Erlebnis, ein Wunder ist geschehen. Und da kam Jesus über das Meer gefahren, legte am Strand an, und dann kam dieser Mann angelaufen. Dieser Mann, der war stadtbekannt. Sollte so ein Mann hier auf dem Friedhof leben, ich denke nicht nur Klaus Dahl-Zellerfeld wüsste das, das würde bis hin, wer weiß wohin gehen, der wäre bekannt. Und sie haben ihn versucht zu binden. Sie haben ihn versucht zu fesseln. Er hatte unmenschliche Kraft, hat alles zerrissen. Und ich glaube, das ging auch ganz schön ab mit anderen Blessuren, die dort verteilt wurden. Und die Menschen, die dort im Umfeld von diesem Mann gelebt haben, die hatten mit Sicherheit Angst vor ihm. Sie lebten in Angst, in einem System der Angst. Und was Angst heißt, das wissen auch wir in dem Gebiet in Afrika, in dem wir leben. Dort in Mosambik, in der Provinz, im Bundesland Manica, in der Stadt Chimoio. Die Menschen in unserer Region, die leben mit dem Bewusstsein, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Wir in Deutschland, wir verniedlichen oft die Dinge, ne? Im Fernsehen gibt es dann die Pokémons oder andere, ne? Da werden Dämonen schön verniedlicht, auch in den neuen Actionfilmen. Aber in Afrika, dort in Mosambik, da leben die Menschen mit der Realität der geistlichen Welt. Als ich dort frisch ankam, so die ersten Monate, dann bin ich einmal in eine Stadt gefahren und dann lief eine Ziege über den Weg, die hatte so ein rotes Band um den Hals gebunden. Und ich fragte meinen Arbeiter, der bei mir saß, sag mal, was hat das rote Band denn da zu bedeuten? Und er sagte, ja, das rote Band ist ein Zeichen. Dort hat ein Medizinmann oder ein Zauberer einen Geist in die Ziege getrieben und dieses Band heißt, Vorsicht, diese Ziege darf nicht geschlachtet werden, da ist ein Geist drin. Ja, vielleicht haben sie Angst, wenn sie das Fleisch essen, dass sie dann den Geist aufnehmen. Ich weiß es nicht. Angst. Ich denke noch daran, als wir dort ankamen, auf unser Zentrum. Ja, ihr habt ja gesehen, ist ziemlich groß. Draußen herum sind viele Häuser von Mosambikanern. Und gerade zu Anfang haben wir gehört, das Trommeln. Abends so um 9, 10 Uhr fing das an. Ich habe gleich gehört, das ist nicht der Rhythmus, der in die Gemeinden getrommelt wurde. Das ist ein anderer Rhythmus. Ich bin einmal rausgegangen zu unseren Wächtern und habe gefragt, sag mal, die Trommeln da, das hören wir öfters, mindestens einmal die Woche, was machen die denn da? Da sagten sie, ja, Pastor, Folgendes. Vor einigen Wochen ist dort jemand gestorben. Und nach einiger Zeit ruft die Familie, dann die ganze Familie, Cousins, Cousinen, Nichten, Neffen, alle zusammen mit einem Medizinmann. Und dann gibt es eine Zeremonie dort im Haus. Und da fangen die an zu trommeln. Und unsere Arbeiter wissen das, die sind aufgewachsen mit dem. Die haben sich ja später bekehrt zu Jesus. Ne? Die waren bei diesen Zeremonien dabei gewesen, sagten sie mir. Ne? Dann trommeln sie und irgendwann mitten in der Nacht, 1 oder 2 Uhr oder 3 Uhr, hört das Trommeln auf, weil in dem Moment sich ein Geist in den Zauberer manifestiert und dann fängt der Zauberer mit der Stimme des Verstorbenen an zu sprechen. Fordert Opfer, fordert dieses und jenes, um diesen Geist gnädig zu stimmen. Wenn sich einer bekehrt, und die Missionare sagen das, wie auch die Pastoren sagen das, bitte nehmt nicht mehr an diesen Sitzungen teil, das ist nicht gut für euer geistliches Leben. Und sie bleiben fern. Heißt das für sie, sie sind ausgeschlossen aus der Familie. Wenn sie Hilfe brauchen, bekommen sie keine Hilfe mehr von der Familie, weil sie nicht mehr an dieser Zeremonie teilgenommen haben. Und wenn dann jemand zum Beispiel heiraten will, ne? Und in Afrika, besonders in Mosambik, ist ja so, dass die Eltern das dann aushandeln, ne? Die Hochzeit, dann sagen sie, nein, du hast nicht an der Zeremonie teilgenommen, ich handle nicht für dich, ich spreche nicht mit den Eltern, ich mache das nicht. Dann wird schon schwierig, für diese jungen Leute überhaupt zu heiraten. Nach dem Kontext dort von Mosambik. Und sie haben, wenn dann etwas passiert in der Familie des Christen, Krankheit oder Tod, dann wird gesagt, das ist passiert, weil ihr nicht an der Sitzung teilgenommen habt. Merkt ihr etwas? Angst, ne? Das ist ein System der Angst. Und der Feind arbeitet immer mit Angst, mit einem System der Angst, wo man meint, nicht herauszukommen. Ich könnte jetzt noch viele Sachen erzählen. Ich kann nur erzählen von einem Zeitungsartikel, den wir gelesen haben, wo junge Mädchen in der Zeitung, Tageszeitung, in unserer Provinz, hauptsächlich in unserer Provinz, wo junge Mädchen mit Totengeistern verheiratet werden. Ich meine, wir wissen von der Bibel her, die Toten können nicht wieder zurückkommen. Das wissen wir, ne? Wenn, dann sind es Dämonen, die sich manifestieren. Die Toten können nicht zurück. Das geht nicht. Wo sie dann verheiratet werden. Und dann in dieser Zeitung, da gibt es dann Ratschläge, für den richtigen Ehemann, der dieses Mädchen dann vielleicht mal heiratet, wo dann gesagt wird, ja, du musst gut mit diesem Mädchen umgehen, damit du den Geist, mit dem vorher verheiratet wurde, nicht erzürnst. Und besonders musst du sehr gut umgehen, wenn sie mal cholerisch wird oder sonst irgendetwas, ganz behutsam, ne? Damit dieser Geist dir nichts Böses tut. Ne? Nur so 3 kleine Sachen, um zu zeigen, es gibt Menschen, die leben in einem System der Angst. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch in diesem Gebiet war. Aber preis dem Herrn, ne? Das erleben wir in Mosambik, das erleben wir auf anderen Teilen der Erde. Es gibt Licht und Befreiung für diese Menschen. Und das ist das Evangelium. Das ist Jesus, der kann befreien. Habt ihr die Augen gesehen von denen, die sich bekehrt haben? von den Streiflichtern durch die Gemeinden, ne? So leuchtend. Die haben erlebt, dass es Befreiung gibt, dass Jesus Befreiung gibt, auch aus diesem System der Angst. Von dieser Geschichte her, da kam er nun angelaufen, ne? Und die Dämonen reden mit Jesus und er wurde befreit, ne? Und oft ist es so, dass wir als Christen die Macht der Finsternis größer machen, als sie in Wirklichkeit ist. Habt ihr die Geschichte mal richtig gelesen? Was können Dämonen in der Gegenwart Gottes nur tun? Was können sie nur tun? Bitte. Bitte vertreibe uns nicht aus der Gegend. Bitte lass uns doch in die Schweine hineinfahren. Nur bitten. Die Macht der Finsternis kann in der Gegenwart Jesu nur noch bitten. Sie hat keine Macht. Und sie mussten raus. Der Mann wurde befreit, die Dämonen alle in die Schweine hinein und die Schweine alle ins Wasser hinein. Ne? Jetzt lasst uns doch einmal mal diese Geschichte aus der Sicht der Hirten sehen. Die Hirten kannten diesen Mann, ne? Ganz sicher. Vielleicht waren einige sogar dabei gewesen, als sie versucht haben, ihn zu fesseln, zu binden. Vielleicht haben einige auch von ihnen ein paar Schläge abbekommen, als er sich dann befreit hat von ihnen. Wir wissen das nicht. Aber ich kann mir vorstellen, sie kannten ihn und das war wichtig gewesen. Die Hirten standen dort, sahen das Boot ankommen und haben gedacht, wie sind die Menschen oft, sensationslustig, ne? Haben gedacht, oh, da kommt ein Boot an. Ja, der Verrückte ist auch gerade da auf dem Friedhof. Na, wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Passiert wohl das Gleiche wie sonst auch immer? Wollen wir mal gucken, wie lange der wohl braucht, um die wieder zurückzutreiben in sein Boot, damit sie wieder zurückfahren. Da kommt er angelaufen. Oh ja, jetzt geht's gleich los. Wollen wir mal gucken, wie viele Schläge der wohl braucht. Ne? Wollen wir mal gucken. Ne? Und, huch, da passiert ja was ganz anderes. Der bleibt ja stehen. Der redet ja mit denen. Was ist da denn los? Und jetzt fällt er sogar noch auf seine Knie. Was ist da denn los? Haltet doch die Schweine fest. Was ist mit unseren Schweinen los? Halte sie doch fest, helft mir. Die laufen doch alle ins Wasser hinein. Und alle ertranken dort. Was für ein Schreck von den Hirten. Mit einmal die ganze Existenz weg, ab ins Wasser ertrunken. Die Hirten liefen ins Dorf, so wie die Geschichte das sagt, erzählten da, was da passiert ist. Und das ganze Dorf kam heraus, um zu sehen, wer das nun da gemacht hat und was da passiert ist. Und sie kommen dort zusammen und sehen den Befreiten dort sitzen. Der ehemals verrückt gewesen ist, der ehemals besessen geworden ist, frei, ordentlich gekleidet. Die waren so begeistert, dass sie Jesus eingeladen haben, dort zu bleiben. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, Jesus, bitte steig in dein Boot, wir wollen dich hier nicht. Jesus, fahre dahin zurück, wo du hergekommen bist. Jesus, bitte verlass diese Gegend, wir brauchen dich nicht. Jesus, gehe weg. Jesus, hau ab, steig in dein Boot. Du kannst gerne auf dem Weg zurück noch einen Sturm stillen, wie du auf der Herfahrt gemacht hast, aber bitte geh weg. Jesus, wir wollen dich nicht. Jesus, wir brauchen dich nicht. Was bewegt denn Menschen, Jesus wegzuschicken? Warum sagen Menschen, ich will dich nicht? Warum sagen sie, steig in dein Boot und fahr zurück, wo du hergekommen bist? Was bewegt Menschen dazu? Was bewegt Menschen, Jesus wegzuschicken? Ich könnte jetzt noch ganz anders fragen. Was bewegt Menschen, Schweine und Verrückte vorzuziehen, anstatt der Gegenwart Gottes? Ich könnte noch anders fragen. Was bewegt einen Suchtabhängigen, lieber in seiner Sucht zu bleiben, anstatt den Weg der Befreiung zu gehen? Ich könnte uns fragen, als Gemeinde, was bewegt eine Gemeinde, lieber im Schlaf zu bleiben, anstatt eine Erweckung zu geben? Ratter, ne? Wenn ich in Afrika wäre, dann würde ich ganz anders fragen. Da würde ich sagen, was bewegt Menschen, in ihrer alten Tradition zu bleiben, sprich Totenanrufung, Geisterglaube, und lieber in ihrem System der Angst zu bleiben, anstatt von Jesus befreit zu werden. Was bewegt Menschen? Und der Text gibt selbst die Antwort, ne? In einem einzelnen Satz. Und hier steht, und sie fürchteten sich. Sie hatten Angst. Angst vor Veränderung. Angst, es kann alles anders werden. Wenn dieser Jesus hier bei uns bleibt, dann müssen wir alle Juden werden. In diesem Gebiet haben nur Heiden gewohnt. Griechen, die vor ein paar Jahrhunderten dort sich angesiedelt haben. Deswegen die Schweinezucht. Und nun Jesus mit dem Wunder. Und da meinten sie, wenn der hier bleibt, dann müssen wir alle Juden werden. Dann müssen wir alle die Gesetze halten. Wir wissen, dass Jesus eine andere Botschaft hatte. Das wissen wir. Angst vor Veränderung. Jesus, geh weg. Warum haben denn Menschen überhaupt Angst vor Veränderung? Sie haben Angst vor Veränderung, weil Veränderung bringt Unsicherheit. Jeder, der einmal umgezogen ist in eine neue Nachbarschaft, der weiß, der fragt sich, na, werden die Nachbarn da genauso gut sein wie meine anderen, wo ich hergekommen bin? Oder wird es schlechter werden? Wenn einer die Arbeitsstelle wechselt, der weiß genau, dass er sich fragt, ne? Oh, wird mein Meister genauso schlimm sein wie auf der alten Arbeitsstelle oder nicht? Bringt Unsicherheit. Und ich weiß noch, wie wir im Flugzeug gesessen haben, als wir dann direkt von Brasilien nach Mosambik umgewandert sind. Ne, da saßen wir im Flugzeug von Johannesburg nach Beira, Mosambik. Und ich weiß nicht, ich habe runtergeguckt, ob es Südafrika war, ob schon Mosambik war, ich weiß nicht. Und da oben im Flugzeug, da habe ich gedacht, Thomas, was machst du eigentlich? Thomas, wo bringst du deine Familie hin? Thomas, was mutest du deiner Frau und deinen Kindern zu? Malaria, schlechte Gesundheitsversorgung, ne? Und all diese ganzen Sachen, die kamen dann auf einen eingestürmt. Unsicherheit. Und ich wurde einmal gefragt, Thomas, was war das Schlimmste bei deinem Wechsel nach Brasilien und Afrika? Da sagte ich immer, das war die Unsicherheit gewesen. Da kommt man nun an, ob es Brasilien oder Afrika war, und man weiß nichts. Hier in Deutschland hat man seinen Mann gestanden, Gemeinde geleitet, war Leiter gewesen, da kommt man in das Land hin und man weiß nichts. Man wird wie so ein zweijähriges Kind an die Hand genommen, ne? Muss erstmal gucken, wo kann man Auto kaufen, wo tauscht man Geld, wo kann man Lebensmittel einkaufen, all diese ganzen Sachen, man weiß nichts. Angst vor Veränderung. Menschen haben Angst davor, weil sie nicht sich in Unsicherheit hineinbegeben wollen. Deswegen möchten viele Menschen sich auch nicht bekehren. Sie wollen Jesus nicht, sie schicken weg. Nein, ich will dich nicht, weil wenn du in mein Leben kommst, dann werden Dinge anders und das will ich nicht. Ich will so bleiben, wie ich bin. Weil man weiß, jede Veränderung, da muss man gewohnte Dinge aufgeben. Ne? Wir als Missionare, ist ja klar. Ne? Wir lassen unsere Eltern, von unseren Kindern, den Großeltern, lassen wir in Deutschland, ne? Alle Verwandten, Cousins und Cousinen lassen wir in Deutschland. Ne? Unsere Geschwister lassen wir in Deutschland. Ne? Wir gehen aufs Missionsfeld. Sehen wir nur alle 3 Jahre oder über Telefon oder Internet. Ne? Preis dem Herrn, dass es Internet gibt heute für die Missionare. Ne? Man muss gewohnte Dinge aufgeben. Und wenn Gott dann mal den Finger in unser Leben legt und sagt, hey, guck mal, diese Charaktereigenschaft von dir, die ist aber nicht gut. Die musst du ändern. Ja, man muss gewohnte Dinge aufgeben. Ist oft schwierig. Wie ist es oft mit den Cholerischen? Wenn Gott da mal den Finger rauflegt, hey, du darfst nicht so cholerisch sein. Wenn du da mal aufbraust, dann verletzt du deine Frau und deine Kinder. Pass auf damit. Wenn du auf dem Arbeitsplatz aufbraust, dann verletzt du deine anderen Mitarbeiter dort. Pass auf, das muss geändert werden. Da muss Friede in dein Leben hineinkommen. Und wenn einer mal stolz wird, ne? Ha, ich kann die Sache gut, ne? Dann legt Gott irgendwann den Finger drauf und sagt, leg den Stolz ab und werde demütig. Stolz, Werk des Fleisches, ne? Demut, Frucht des Geistes. Oder Neid, ne? Wenn man neidisch ist, dass einer besser was kann als einer selbst. Leg weg. du hast auch deine Gaben von Gott bekommen, auf ganz anderem Feld. Neid nutzt nichts. Neid gibt nachher nur eine bittere Wurzel. Mehr gibt das nicht. Da legt Gott den Finger da drauf. Da muss man gewohnte Verhaltensmuster abgeben, damit Neues ins Leben hineinkommt. Menschen haben Angst vor Veränderung, weil sie nicht gewohnte Dinge aufgeben wollen. Und warum haben Menschen noch Angst vor Veränderung? Es kostet Arbeit. Oder nicht? Jeder, der einmal umgezogen ist, weiß, was es heißt, Schränke auseinanderzubauen. Ne? A und B hinten auf die Wände drauf zu schreiben, damit man nachher die Rückwände wieder hinkriegt, die Schrauben in Tüten reinzupacken, dran zu heften und dann die ganze Arbeit mit dem Suchen, wenn doch so eine Tüte verloren gegangen ist. Ne? Das kostet Arbeit. Das kostet auch Arbeit, wenn Gott an unserem Charakter arbeitet und dort Veränderung möchte. Das kostet Arbeit. Da müssen wir dran arbeiten, da müssen wir uns schleifen lassen. Auch wenn eine Gemeinde Erweckung erlebt, das kostet Arbeit. Ne? Aber viele sitzen ja gerne in einem geistlichen Schaukelstuhl. Kennt ihr das? Geistlichen Schaukelstuhl? Da sitzt man dann so drinnen. Ne? Ah ja. Dann wollen wir mal heute Morgen zum Gottesdienst gehen. Ne? Wollen wir mal gucken, wie das so alles wird. Ja, wollen wir mal gucken, ob der Lobpreisleiter uns auch wirklich gut in den Lobpreis leitet. Ne? Ja, wollen wir mal gucken, ne? Ja, wollen wir mal gucken. Ah ja, heute Morgen ist ja ein Prediger aus Mosambik da, ein Missionar. Aber wollen wir mal gucken, was der uns zu sagen hat. Ob der Film wohl gut ist oder ob er hakt. Na, wollen wir mal gucken, ne? Wollen wir mal gucken, was er uns zu sagen hat, ne? Wollen wir mal gucken, wie das Wort Gottes ist, ne? Und dann sitzen sie schön in ihren Schaukelstuhl und gucken, ne? Und gucken. Und machen nichts. Ich wünsche mir manchmal so, ne? Um bildlich zu sprechen, ne? Wünsche mir, dass Gott mal so vorne auf dem Schaukelstuhl drauf tritt, ne? Und sie rausgeschubst werden, ne? Das wünsche ich mir so manchmal. Veränderung kostet Arbeit und das wollen viele nicht. Deswegen sagen sie, Jesus, geh weg. Ich will diese Veränderung nicht. Ich will so bleiben, wie ich bin und die anderen müssen mich so nehmen, wie ich bin. Falsch. Es gibt Veränderung. Jesus ist deswegen gestorben. Damit wir Veränderung erleben, damit wir ein neues Leben bekommen, damit wir befreit werden. Aber wenn jemand nicht will, was macht Jesus? Zwingt er sich auf? Sagt er, ich will jetzt unbedingt das machen? Nein. Was sagt die Geschichte? Nein. Wenn sie mich nicht wollen, dann gehe ich. Ich muss nicht bleiben. Ich kann gehen. Und er ging. Aber er ließ etwas zurück. Ersten kleinen, unausgebildeten Missionaren. Er wollte mit. Er wollte von Jesus hören. Er wollte von der neuen Lehre hören. Er wollte wissen, wer Jesus genau ist. In seinem Besessenheitsstatus konnte er das ja nicht. Da hatte er keine freien Gedanken gehabt. War alles voll gewesen. Nein, sagt Jesus, du kommst nicht mit mir mit. Du bleibst hier und du erzählst das, was Gott Großes in deinem Leben getan hat. Und so musste er da bleiben, ne? Kam nicht mit ins Boot, ne? Der musste da bleiben und arbeiten. Der musste seine Veränderung bezeugen. Und er war der kleine Missionar, der Veränderung in diese harte Gegend hineinbringen sollte. Das Schöne ist ja, dass die Bibel nicht nur diese Geschichte so lässt, ne? Und Jesus ist ein paar Wochen oder Monate, die Bibel sagt nicht wie lange, später noch einmal in das Gebiet gekommen. Das Gebiet der 10 Städte, ne? In Kapitel 7. Wollen wir mal die Veränderung sehen, die da passiert ist? Markus 7, ab Vers 31. Und Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und begab sich durch Zidon nach dem Galiläischen Meer mitten in die Landschaft der 10 Städte, ne? Also diesmal ist er nicht mit dem Boot über den See gekommen, sondern ist außenrum. Bis er wieder in dem Gebiet war, wo er weggeschickt wurde. Interessant, ne? Hier sind wir mal penetrant, ne? Er kommt wieder, ne? Er versucht es noch einmal, ne? Das ist so, Dank sei Gott dafür, ne? Dass wir so einen guten Gott haben, ne? Und jetzt die Veränderung. Sie haben ihn erst weggeschickt und jetzt? Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Was für eine Veränderung! Erst weggeschickt, erst gesagt, hau ab, wir brauchen dich nicht. dann hören sie, Jesus kommt wieder. Und was machen sie? Sie schnappen sich einen Kranken, bringen ihn zu Jesus hin. Bitte heile diesen Kranken. Und Jesus hat es getan. Das brauchen wir jetzt nicht zu lesen. Ne? Er hat es getan. Er hat geheilt. Und wir lesen in Vers 37, das ist so das Fazit, ne? Das Schluss des Referates dieser Geschichte. Ne? Vers 37, und er, das heißt Jesus, und Jesus hat alles wohlgemacht. Jesus hat alles gut gemacht. Und das dürfen wir wissen. Wenn Gott Veränderung schenken will, das ist immer gut für uns. Niemals schlecht. Wenn Gott den Finger in unser Leben, in unsere Gemeinde hineinlegt und sagt, es ist Veränderung angesagt, das ist niemals zum Schlechten, immer zum Guten, weil mein Gott, den ich verkündige, dem ich vertraue, der ist gut. Amen? In Afrikanisch, Gott ist gut. Muario Wakanaka. Amen? Deus ebong. Gott ist gut, ne? Gott ist gut. Gott ist gut. Jede Veränderung, die Gott möchte, ist gut für uns. Da brauchen wir keine Angst vor zu haben. Wir brauchen Jesus nicht wegzuschicken. Wir können sagen, Jesus, komm in unser Leben. Ich will mich verändern lassen. Ich will raus aus diesem geistlichen Schaukelstuhl. Ich will das nicht mehr. Jesus, hilf mir dabei. Stehen wir auf und beten wir zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir auch an diesem Morgen. Danke dir dafür, dass wir hier zusammen sein können. Danke dir, Herr, dass du der Gott bist, der Veränderung schenkt. Der Veränderung will auch in unserem Leben, Herr. Und wir danken dir dafür, dass wir vertrauen dürfen, Herr. Dass wir keine Angst zu haben brauchen, Herr. Weder Angst vor irgendeiner Macht der Finsternis, noch Angst vor Veränderung, Herr. Wir wissen, dass wir dir vertrauen, dass wir deine Kinder sind. Du als Vater, du möchtest gute Dinge für uns, Herr, und dafür danken wir dir. Wir möchten uns dir immer wieder hinlegen, neu, Herr, und möchten dich bitten, dass du an uns arbeitest und dass du uns hilfst, Herr, in deinem Leben zu leben, Herr. Danke dafür, Herr. Und ich möchte beten für heute Morgen, für jeden, der hier ist, Herr. Du kennst einen jeden, Herr. Du kennst jede Situation, die Familie, privat, auf der Arbeit, Herr. Und ich bete darum, Herr, dass du kommst und dass du dein Werk tust, Herr. Dass du all den Mangel, der da ist, auch mit deiner Herrlichkeit ausfüllst, Herr. Dafür danke ich dir. Möchte ich bitten, dass du einen jeden segnest. In Jesu Namen. Amen.